Guten Morgen. Das ist echt schön, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Ja, das ist echt schön, wieder hier zu sein. Wir waren jetzt ziemlich genau zwei Jahre in Äthiopien und nennen eigentlich jetzt Addis Abeba unser Zuhause. Aber, das haben wir doch diese Woche gemerkt. Wir kommen nach Hause. Wir sind nach Hause gekommen. Und gerade unter euch fühlen wir uns sehr, sehr wohl. Wir haben gemerkt, eben über die zwei Jahre, ganz weit weg zu sein, das braucht eine sichere Basis. Wir haben sehr viel Ermutigung, sehr viel Austausch mit vielen von euch gehabt, mit euch gehabt. Und das, ihr wart die sichere Basis für uns. Und somit erstmal allem vorangestellt ein ganz großes Dankeschön. Ein ganz großes Dankeschön. Ja, vor zwei Jahren, das waren andere Räume. Aber hier ist es echt sehr schön. Hier habt ihr es schön, hier haben wir es schön. Oh, da ist das erste Bild schon. Etwas vorzeitig erschienen. Ja, wir sind vor drei Wochen so aus Addis losgeflogen, haben einen kurzen Zwischenstopp in Mitteldeutschland bei Wycliffe gemacht und waren die letzten zwei Wochen in England bei meinen Eltern. Von meinen Eltern soll ich auch an alle ganz herzliche Grüße ausrichten. Die waren auch ein paar Mal hier, kennen auch viele von euch. Ja, England, das ist so die kleine Insel, da etwas weiter nördlich von Europa als vor 10 Tagen. Und eben, Nico, über Fußball, da reden wir gar nicht heute, bitte. Holland spielt nicht mehr den. So, eben, jetzt das Bild. Wir wurden am Dienstag sind wir hier angekommen und wurden von Familie und einigen von euch sehr herzlich empfangen. Es war am späten Abend. Das soll jetzt keine Entschuldigung für das Bild sein, aber das war am späten Abend und wir haben uns sehr gefreut, eben auch einige von euch dabei zu sehen. Ja, und wir werden jetzt sechs Wochen hier in Deutschland sein, im Norden. Das ist aber kein Urlaub und eben, Nico, du hast recht, wir werden nicht jeden Sonntag hier sein können. Wir werden auch in anderen Gemeinden von uns, von der Arbeit erzählen. Wir werden aber zur Taufe dabei sein. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und auch natürlich die Zeltstadt mit einigen von euch genießen. Also wir freuen uns jetzt. Das Wetter lassen wir erstmal außen vor. Es ist ja auch in Addis Regenzeit gerade. Von daher, das passt schon.
Vor zwei Jahren haben wir uns auch in der Regenzeit, da war hier super Wetter und das war dann dort Regenzeit, wurden wir begrüßt. Und da haben wir uns, ich sag mal, äußerlich auf unsere äußere Reise begeben, die man so von außen sehen konnte. Wir hatten Wochen und Monate vorher unseren Haushalt aufgelöst, haben uns von vielen Menschen verabschieden müssen und auch von vielen Orten und sind dann in Addis angekommen. Entschuldigung. Ja, wir haben keinen Klicker jetzt. Was hat uns da erwartet und was haben wir kennengelernt? Wie fing unser Leben an? Also wir hatten das schon geschrieben, aber ich glaube, es ist gut, das nochmal ein bisschen zu erzählen. Also Addis ist eine sehr bunte, sehr, sehr laute, wahnsinnig schnell wachsende Stadt. Es gibt überall Baustellen. Wenn man morgens eine Straße lang fährt, also auch wenn man oft den gleichen Weg fährt, wenn man abends zurückkommt, dann wurde da garantiert irgendwas gebaut. Entweder kann man nicht mehr langfahren oder es ist plötzlich ein Haus weg oder man muss einen riesen Umweg fahren, weil es plötzlich gesperrt ist. Das ist also Baufahrzeuge und aber auch viele, viele, die das mit der Hand machen, sieht man also überall. Und ich habe wirklich in meinem ganzen Leben noch nie so viele Baustellen auf einem Ort gesehen. Ich weiß nicht, ob das Ralf und Toni in Anime bestätigen können, aber ich finde das sehr beeindruckend, die Anzahl der Baustellen da. Das Land, das ist jetzt die Großstadt, das Land ist super schön, ist landschaftlich ganz, ganz wunderschön. Aber auf dem Land gibt es in den Häusern meistens oder in sehr vielen Häusern noch keinen Strom und kein Wasser, im Gegensatz zur Großstadt. Genau, es wohnen ungefähr 100 Millionen Menschen in Äthiopien. Wir sind dann angekommen, wir hatten von hier schon organisiert, wir wohnen in Addis und wir haben von hier schon organisiert, dass wir dort ein Haus haben. Und die Anfangszeit war gestaltet davon, dass wir eben einen Haushalt aufbauen, dass wir Geräte haben, die man dort zum Glück kaufen kann, also Kühlschrank und Waschmaschine. Wir mussten uns mit schwankenden Stromspannungen auseinandersetzen und man muss dann aufpassen, dass man die Waschmaschine dann nicht laufen lässt, weil die dann heiß läuft, wenn der Strom, die Stromspannung zu niedrig ist und dann geht der Motor kaputt. Und eben mit Stromausfällen mussten wir uns da mussten wir uns dran gewöhnen und dass das Essen anders zubereitet wird, dass das Essen auch anders ist. Und und wir haben uns auch mit Tieren auseinandersetzen müssen. Das ist noch auf dem Land eine Frau, die sich ausruht. Entspannt. Genau, wir haben uns mit Tieren auseinandersetzen müssen. Das Haus, in dem wir gewohnt haben. Okay, das nächste. Das ist eine Motte, die ist auch ungefähr so groß. Also so große Motten habe ich hier noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, aber das fand ich. Wir fanden das sehr beeindruckend. Wir haben auch das Haus, wo wir eingezogen sind, das war 8 Monate vorher nicht bewohnt und dadurch waren überall Ameisen. Wir hatten geliehene Möbel, da waren Flöhe drin und also die ersten Monate waren echt herausfordernd, würde ich mal sagen, haben unseren Charakter getestet. wir sind in den letzten 2 Jahren insgesamt 3-mal umgezogen und da, wo wir jetzt wohnen, sind wir langsam angekommen und auch das hat uns an Grenzen gebracht. Also körperlich, psychisch und auch geistlich sind wir an Grenzen gekommen. Und wo ist der Bibeltext?
Vielleicht kann ich nur sagen, eben jetzt in aller Aufregung, wir haben jetzt tausende Bilder, auch bestimmt viel mehr Geschichten, die wir erzählen können. Und wir haben vor der ersten Halbzeit, in der Halbzeit und nach dem Spiel nochmal umgeschmissen und nochmal umgebaut. Von daher bitte verzeiht uns, wenn wir hier ein bisschen durcheinander kommen. Aber
ja, genau. Ich wollte sagen, dass die Ankunftszeit war für uns echt schwer. Das erste Jahr war, würde ich sagen, so mit eins der schwersten Jahre, die wir so erlebt haben als Familie. Also es gab andere Zeiten, die auch schwer waren, aber das war echt, wir waren alle sehr herausgefordert. Und es ist eben schwer, weil egal wo man hingeht, man fällt auf, man ist Ausländer, man wird auch darauf angesprochen oder angeschrien oder manchmal auch beschimpft. Also es ist nicht immer so, dass man nur freundlich willkommen wird. Es ist aber trotzdem sehr viel, dass man sehr freundlich empfangen wird, aber man ist trotzdem immer auffällig, egal wo man hingeht. Es war auch schwierig, die Sprache zu lernen. Also damit haben wir echt gekämpft, Sif und ich. Also wir haben abends gesessen und gelernt und es hat uns viel Spaß gemacht, wenn man dann nämlich losgeht und dann plötzlich was kann. Das ist echt aufbauend und ist sehr abenteuerlich. Und wenn man dann falsche Sachen sagt, dann wird man angeguckt. Wenn man dann einen Mann mit einer weiblichen am Morgen mit der weiblichen Form begrüßt, die eigentlich in den Abend gehört. Das ist so, das ist schon, das ist nicht angenehm. Und man wird wirklich wieder, verliert die Fähigkeiten, die man hier hat, was normal ist. Wir sind erwachsen, wir haben Arbeiten, wir sind sicher und plötzlich sind wir wieder zu kleinen Kindern, die nicht wissen, was sie wann, wo, wie machen sollen. Und das hat uns geistlich sehr herausgefordert. Und da ist es dann die Frage gewesen, warum sind wir hier? Warum sind wir eigentlich da, wo wir sind? Und warum machen wir das Ganze? Und da finde ich den Bibeltext in Galater 5. Ich lese den ersten Vers und Vers 13 bis 18. Der erste Vers geht: Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Merkt euch meine Worte. Und dann Vers 13. Ihr seid ja zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nun benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für eure eigenwillige Natur, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig auffresst. Ich will damit nur sagen, der Geist Gottes soll euer Leben bestimmen. dann werdet ihr den eigenen Begierden widerstehen können. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist Gottes geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Und das, würde ich sagen, haben wir erlebt, dass Jesus uns zu Freiheit berufen hat. Trotz dieser äußeren Bedrängnisse, wenn wir dicht bei Jesus geblieben sind, wenn wir gemeinsam gebetet haben, wenn wir Angewohnheiten, ich würde mal sagen, gute, auch praktisch ganz normale menschliche Angewohnheiten in der Familie, aber auch geistliche gute Angewohnheiten haben, die wir im Lauf unseres Lebens gelernt haben und die Jesus uns auch im Lauf des Lebens immer wieder vor die Füße legt, wenn wir das hat uns durchgetragen, würde ich sagen. Das hat uns Kraft gegeben und das hat uns einen Blick auch wieder darauf hingewendet, wo es drum geht. Wir sind hier, weil Jesus uns liebt und weil wir ihn lieben und weil wir diese Liebe weitergeben wollen. Und das hat uns am Ende durchgetragen und das tut er mit viel Freiheit.
Wir haben uns doch ein paar Mal gekratzt und wie hieß es? Aber nicht aufgegessen. Ne? Wir sind noch hier. Bei all den Herausforderungen eben zu sehen, ja, Jesus ist bei uns. Da sind viele Leute auch bei uns. Und haben uns wirklich einige Male wirklich körperlich getragen gefühlt in einigen herausfordernden Situationen. Zu der Arbeit. Wycliffe ist vielen als Bibelübersetzungsorganisation bekannt. Doch wie bekommen wir eine gute Übersetzung hin, wenn jetzt die Sprache noch nicht aufgeschrieben ist? Da gibt es keine Schrift. Oder wer wird die produzierten Texte benutzen, wenn keiner in der Sprache lesen kann? Wir haben in unseren Rundbriefen ein paar Mal über die Arbeit gesprochen, über die Organisation SIL, wo wir arbeiten. Die Organisation ist schon seit über 40 Jahren da in Äthiopien und arbeitet im Bereich Bildung, linguistische Forschung und eben Übersetzung mit Kirchen, Kirchenverbänden, mit, wie gesagt, Regierungen und anderen Organisationen. Aber in 2014, als wir da ankamen, da war große Umstellung angesagt. Da hat die Regierung dann doch durchgesetzt und gesagt, Religionsarbeit, Arbeit mit religiösen Zwecken und Entwicklungsarbeit, das soll ganz strikt getrennt werden. Und so kamen wir da in eine Zeit rein, wo aus einer Organisation mit ungefähr 70 Mitarbeitern, so ungefähr Hälfte Ausländer, Hälfte Äthiopier, aus einer Organisation macht zwei. Und wer so in solchen Organisationen oder im Management oder sonst noch überhaupt arbeitet, kann sich vielleicht vorstellen, Finanzen, alles muss da überarbeitet werden, übergedacht werden. Und ich bin jetzt eben seit einem Jahr auf der Entwicklungsseite der Organisation gelandet. Angekommen, würde ich fast sagen, und leite den Bereich Linguistik und Bildung. Da war vor mir ein Sprachwissenschaftler an der Stelle und er hat sich gefreut, als ich als Administrator sozusagen kam. Der ist jetzt wieder bei seinem Übersetzungsprojekt und freut er sich, dass er da weitermachen kann. Das wird jetzt was. Doch. Also Linguisten. Jetzt können wir von der Motte weg. Oh nee! Stimmt. Da haben wir noch auch ein paar.
Wir haben auch schöne Tiere und wir haben auch einen schönen Garten. Ganz das Nächste. Die sind nicht das ganze Jahr über da, die sind nur manchmal da, die Papageien.
Aber alles im Garten?
Das ist in der Großstadt. Also es gibt, genau. Und das sind riesige Vögel, also die sind ungefähr so groß. Also sie sind gigantisch groß, diese Vögel. Das war ziemlich weit weg auf einem toten Baum. Hühner? Weiß ich nicht.
Das ist am Fleisch, was rumliegt.
Ja,
genau. Noch ein Stadtbild. Genau. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu den Linguisten. Genau. Ich bin Elektroingenieur von Haus aus. Und ich sage, die Linguisten, das sind die Ingenieure der Sprache. Die suchen die Bausteine, die suchen so die Formeln, wie funktioniert diese Sprache, zusammen mit den Muttersprachlern. Als ich in Deutschland gearbeitet habe, hier wurde ich als Englischmuttersprachler häufig so Texte vorgelegt. Sag mal, Steve, kann man das so schreiben? Ich habe es mir angeguckt und gesagt, naja, ich würde es doch so schreiben. Oder, hey, kann man das so und so sagen auf Englisch? Und da war meine Antwort häufig so, Ich glaube, ich würde das anders sagen. Ich würde das so und so sagen. Und wenn dann die Frage kommt, warum, merkte ich, wie ich oft da stand und sagte, weiß ich nicht, man sagt es einfach so. Ne? Das hört sich einfach besser an. Aber wenn man dann an Schulbücher, an Wörterbücher oder an Übersetzung der Bibel arbeitet, dann sollte man schon wissen, warum sagen wir das so? Sagt nur ich das so und mein Nachbar sagt das anders? Wie einigen wir uns? Oder eben ist das vielleicht doch ein anderes Dialekt und vielleicht doch eine andere Sprache? All das so, das brauchen die Linguisten. Da sind die dabei, eben mit den Muttersprachen da auszuarbeiten. Häufig im Büro, aber auf dem nächsten Bild, dann gibt es auch die Besprechungen, die Meetings, die dann etwas anders ablaufen als hier in Deutschland. Wenn es darum geht, wie sieht unser Schriftbild aus? Wollen wir lateinische Buchstaben nehmen oder diese althebräisch, wollte ich sagen, äthiopische Schrift GEs, was auch in vielen Sprachen viel besser geeignet ist. Wollen wir das nehmen? Häufig gibt es ja linguistische Gründe, aber die treten dann auch ganz schnell in den Hintergrund. Es geht ja um politische Gründe. Mit wem wollen wir uns identifizieren? Es geht um vieles, aber das ist eine Entscheidung natürlich, die kein Linguisten treffen darf, sondern die Leute selber. Und da solche Treffen, die dauern teilweise 2-3 Tage und es kommt das ganze Dorf, viele Dörfer zusammen zu einem Treffen. Wir können noch einmal weitergehen in Sachen Schulbildung. Da haben wir auch viele Projekte jetzt momentan gerade in 17 Sprachen laufen. Hauptsächlich im Westen und im Süden des Landes. Und da arbeiten Lehrer dran, in ihre Sprache dann dieses Schulmaterial zu übersetzen und auch in Kontext zu setzen. Es nutzt ja nichts, wenn die Schulbücher, die in Addis geschrieben worden sind, in der Hauptstadt auf Amharisch, von der Bahn, von der neu gebauten Bahn sprechen. Für die Leute auf dem Land, die haben das noch nie gesehen. Da muss man doch auf den Esel zurückgreifen. Und das muss alles durchdacht werden und eben in Kontext gesetzt werden. Da haben wir, wie gesagt, viele Projekte jetzt laufen. Und da war ich dann zum Beispiel hier mit meinem Kollegen Andreas, war ich eine Woche in Asosa, hier mit diesen Leuten von der Bertha-Sprache, die dann jetzt, ich glaube, die sind jetzt dabei, eben das sechste Schuljahr, das Materialien für alle Fächer, dann auch für die Grundschule, dastehen. Wir können noch ein weitergehen zur Lehrerausbildung. Das Bild sieht vielleicht ein bisschen gequetscht aus, aber so war der Raum auch. Größer ist der Raum nicht. Da sitzen aber 6 Lehrer hier an dem einen kleinen Tisch und werden beigebracht, so wie geht das jetzt, wie stelle ich das vor in meine Sprache. Teilweise sind das Lehrer, die in Amharisch, in der Landessprache so unterrichtet haben und jetzt erstmal sich mit ihrer Muttersprache wieder auseinandersetzen müssen, vor allem die geschriebene. Teilweise aber geht es darum, Leute, die sind bislang keine Lehrer, aber die sind Muttersprachler. Und die haben aber auch nur die Schule bis zum 6., bis zur 8. Klasse besucht und werden aber dann, sind alle vom Bildungsministerium ausgesucht und angeleitet, so die Bildung in der Muttersprache zu können. Eine Frage. Ja.
Ich habe bisher nur männliche Lehrer auf den Bildern gesehen. Gibt es da Frauen, die unterrichten?
Es gibt Frauen, die unterrichten, ist richtig. Es gibt Frauen. Es ist jetzt im Westen ist sehr muslimisch geprägt, da nicht. In dieser Sprachgruppe, da nicht. Das sind nur Männer, ist richtig. Ja, genau. Ja.
In Addis, würde ich sagen, sind sehr viele Frauen, die man kennt.
Ja, genau. Also meine Arbeit ist somit hauptsächlich im Büro in Addis, in der Verwaltung, Projektarbeit und so. Aber ab und zu mal komme ich raus und wenn wir da noch zu den nächsten Bildern gehen, habe ich das echt genossen, so mich mit Leuten hier wie Mohammed da zu unterhalten und die Begeisterung. Ich weiß nicht, ich finde, man kann die Begeisterung in seinen Augen sehen, wo er sagt, ja endlich ist unsere Sprache auch gleich wert wie Amharisch. Endlich können unsere Kinder, und der Mann hat 3 Kinder bislang, ist nicht so allzu alt. Endlich, ne, ist es jetzt gekommen. Und er freut sich. Und danach nimmt er so Sachen in die Hand, wie jetzt auf die nächsten Bilder, wo er sagt, kommt nochmal, in unsere Dörfer. Mach mal, es gibt heutzutage ja die Videotechnik, alles, was man da aufnehmen kann, das wollen wir, unsere Kultur wollen wir zeigen, unsere Sprache wollen wir auch zeigen. Und so mit Andreas zusammen, da sitze ich auf dem Dach vom Auto, wir bringen unser Laptop, ein paar Kameras mit und es geht weiter, dass da dann die Musikinstrumente rausgeholt werden. Ein ganzes Dorf dann spielt und sagt, hier, das sind wir. Wir sind zwar nur 3000 Leute insgesamt, wir sind zwar nur 10.000 Leute in anderen Fällen, aber jetzt in Äthiopien, jetzt haben wir mehr Wert. Und hier sowas eben unterstützen wir da auch einfach das im Internet, dass sie das verbreiten können. Es geht noch weiter mit den Bildern. Oh ja, okay, genau, am Ende der Woche die Arbeit getan, da haben wir uns gefreut. Da geht es jetzt, ich glaube, einige von euch haben auch das schwarz-rot-goldene Jacke gesehen in einem Rundbrief von uns. Das war jetzt ein ähnliches Fest, wo eben Sprache und Kultur gefeiert wird. Da um die Region Misan Teferi im Süden wurden dann von 6 Sprachgruppen gefeiert, dass eben ihre Kultur, ihre Sprache und unter anderem auf dem nächsten Bild wurden von den Bürgermeistern, von den Stadtverwaltern die Mathebücher bewundert. Ist das nicht toll? Unsere Sprache, das gab es zu meinen Tagen nicht. Und da werden solche Sachen richtig gefeiert. Auf dem nächsten Bild sieht man, die Kulturen sind anders. Die sind ganz anders. Und wie zum Beispiel auf dem nächsten Bild dann auch uns vorgeführt wird an so einem Tag, nicht nur uns, sondern einander. Also da sind Tausende von Leuten da auf diesem Platz, wie dann das sind 6 Volksgruppen, die zusammenkommen an diesem Tag und einander zeigen, wie verhandeln wir jetzt den Preis einer Braut? Wie gehen wir mit Trauer um, wenn beerdigt wird? Und so solche Sachen. Und da kommen aber eben Sprache und auch Mathebücher drin vor. Wenn wir nochmal auf das nächste Bild gehen, will ich noch, das ist ein ganz altes Bild, das sieht man hoffentlich, aus den 90ern, die MEN. In den Anfang der 90er waren so ziemlich alle 150.000 MEN, konnte keiner lesen oder schreiben. Es gab keine Kirchen und in jeder Grundschulklasse, so im Durchschnitt, würde ein Kind das durch das erste Jahr schaffen. Das war's. Aber dann Ende der 90er durften wir da anfangen mit der Schulbildung, mit linguistischer Forschung, mit Schulbildung und mit Bibelübersetzung. Und jetzt das nächste Bild. Heute gibt es ja über 100 Kirchen da. Es gibt Grundschulklassen komplett in der MEN-Sprache und dann übergehend ins Amharisch. Es gibt MEN-Studenten jetzt an der Uni und ein MEN im Parlament. Und vor 4 Wochen, nee, muss schon ein bisschen länger her sein, bevor wir losgeflogen sind, standen so 4 MEN-Leute vor uns da in eine ähnliche Versammlung und die haben von einem Ort zum nächsten so gestrahlt und gesagt, wir sind fertig. Wir haben das Neue Testament jetzt. Wir sind fertig. Wir haben das letzte Buch jetzt letzte Woche zu Ende fertig übersetzt. Und das ist so eben, wo auch alle diese Sachen, Bildung, linguistische Forschung zusammenkommen, dass die sagen jetzt auch, als Kirche können wir uns freuen, weil unsere Leute können das auch lesen. Und wir können das auch benutzen. Und jetzt, spannende Zeiten. Ein Vater von einem Schulkind hat auch gesagt, das zitiere ich hier so, früher, als unsere Kinder in die Schule gingen und alles auf Amharisch gelehrt wurde, da haben sie gelitten, da haben sie nur gelitten. Und wir haben gesehen, wie enttäuscht sie waren. Es war alles nur negativ, die Schule. Eben, nichts verstanden. Die Kinder sind dann eben von der Schule schnell abgegangen, das war normal. Und als Eltern haben wir auch gesagt, wozu? Aber jetzt lernen sie in unserer Sprache und die werden exzellent. Also nicht nur, dass sie unsere Sprache lernen, sondern in allen anderen Klassen. Die sind echt klug geworden. Und das macht echt Spaß jetzt, wie sie uns dann Sachen vorlesen. Kommt noch ein Slide? Heute hat... Hä? Susanne? Ah, okay, das läuft viel früher ab. Das läuft viel früher ab. Das ist unterschiedlich. Ein Teil davon ist eben Grundbildung in der Muttersprache, aber mit Übergang schon entweder 4., 5. Klasse oder 7., 8. Klasse, dann ins Amharisch und spätestens ab der 10. Klasse läuft alles auf Englisch in Äthiopien. Zu verschiedenen Qualitäten, aber es läuft. Und da ist auch dann ein Teil davon jetzt nicht nur eben Bildung in der Muttersprache nur exklusiv, weil wie du richtig erkennst, so das hilft keinem am Ende weiter, aber diese Basis letztendlich, dass ich lerne zu lernen. Genau. Genau. Es geht aber eben nicht nur darum, Bücher zu produzieren. In Afrika, viele afrikanischen Ländern, auch wo kein fließend Wasser im Haus ist, hat trotzdem jeder ein Handy in der Tasche. Viele auch ein Smartphone. Und da sind wir auch dabei, eben mit dem nächsten Slide, danke. Jesus-Film, Bibel-Apps, Audio-Bibeln in diesen verschiedenen Sprachen da zu produzieren, einfach eben die gute Botschaft da rauszubringen.
Und da will ich euch dann noch eine Geschichte vorlesen, eine kurze. Also ich war im Büro und habe gearbeitet und dann saß im gleichen Raum Joni, das ist ein Kollege, und der hackte da auf seinem Computer vor sich hin, und dann bin ich rübergegangen und habe gesagt, sag mal Joni, was machst du eigentlich? Weil er war so konzentriert und es war irgendwie, fiel mir auf. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, guck mal, und dann hat er mir gezeigt, dass er hat ein Video, also einen Film übersetzt, und zwar war das, ein Teil war richtig mit Menschen und ein anderer Teil war ein Zeichentrickfilm. Und zwar ist der in Kenia produziert worden, ist also keine amerikanische oder europäische Produktion. Und er hat das vom Englischen ins Amharische übersetzt. Und das ist ein Film, wo es ums Evangelium geht und wo erzählt wird aus einer anderen kulturellen Sicht als jetzt das Westliche, was wir kennen, wie Jesus ist und wer er ist. Und er hat das ins Amharische übersetzt, damit die verschiedenen Übersetzer aus den verschiedenen Übersetzungsteams in Äthiopien, die kein Englisch können, das vom Amharischen in ihre eigene Sprache übersetzen können. Und dann hat er eine Geschichte von einem Jakob gehört, der hat ihm das erzählt, und ich lese euch jetzt die Geschichte von dem Jakob vor, der in einem Übersetzungsteam arbeitet, die das Neue Testament übersetzen. Er ist Mitübersetzer und in die Sidama-Sprache. Jakob entschied, das Video zuerst zu Hause seiner eigenen Familie zu zeigen, nachdem er es übersetzt hatte. Zufällig waren Gäste da. Ganz unerwartet waren sie gekommen, und einige davon auch von den Sidama. Diese Gelegenheit wollte Jakob nutzen und lud sie dazu ein, das Video mit anzugucken. Er wollte auch gern ihre Kommentare und Verbesserungsvorschläge hören. Die Gäste hatten auch ihre 16-jährige Tochter dabei. Das Licht wurde ausgeschaltet und man sah nur noch das Leuchten vom Fernseher. Und alle waren ganz gespannt auf den Film. Ich muss dazu sagen, es ist sehr selten, dass es afrikanische Produktionen gibt. Es gibt es immer mehr. Aber deswegen gerade ein christlicher Film, das ist was sehr Besonderes. Deswegen ist die Spannung wirklich hoch gewesen sein. Als es losging, fingen alle an, eifrig Kommentare zu geben. Nur das Mädchen, die war ganz still. Und nach einer Weile hörte Jakob leises Weinen aus der Ecke von dem Wohnzimmer. Als der Film vorbei war, weinte das Mädchen sehr heftig, also war sehr aufgelöst. Jakob machte das Licht an und nahm Stift und Zettel zur Hand und schrieb sich alle Bemerkungen und Vorschläge der versammelten Gäste auf. Wie es in seiner Kultur üblich ist, begann er mit den Ältesten zuerst und ging dann später zu den Kindern über und fragte sie, was sie dazu dachten. Zuletzt sprach er dann das Mädchen an, die sich wieder gefangen hatte, und alles, was sie sagen konnte, war: Ich habe wirklich das erste Mal verstanden, was Jesus für uns getan hat. Sie hat nämlich den Film nicht mit kritischen Augen gesehen, sondern es war wirklich so, dass die Botschaft von Jesus in ihrer Sprache zu ihrem Herzen sprechen konnte.
Es geht weiter. Oh. Oh, wie kam das Bild da rein? Entschuldigung. Wir haben natürlich in den 2 Jahren auch schön Besuch gehabt. Ralf und Toni und Annemie waren bei uns und haben eben für die Organisation SAL da die Einkehrtage geleitet. Das waren echt schöne Zeiten. Vielen Dank, dass ihr euch auch da so eingesetzt habt als Gemeinde. Ich denke, ihr habt den dreien auch unterstützt. Wir weiten das Bild jetzt ein bisschen aus, jetzt einfach, und ich als Ingenieur mit Zahlen, die müssen immer dabei sein, auf das nächste Bild. Heute, Ende 2015, kommen diese Zahlen her. Und das sind nicht Wycliffe-Zahlen, sondern das ist so Gesamtbild jetzt mit dem Thema Bibelübersetzung, einfach, dass ihr da einen Blick dafür habt. 1333 neue Sprachen ist das Neue Testament jetzt übersetzt. Das sind so ungefähr 60 mehr als vor 2 Jahren, als wir losgegangen sind. Da läuft viel in der Welt. Das nächste zeigt, dass es jetzt die ganze Bibel in nur 554 Sprachen gibt. Teile der Bibel, das nächste, das heißt ein Buch oder mehrere Bücher, in so etwas über 1000 Sprachen. Aber da bleiben noch, und das ist jetzt nicht die Gesamtzahl der Sprachen auf der Welt, aber wo gesehen wird, da wird was benötigt. Das sind Leute, das sind Menschen. Ich finde es immer schwer, so Volksgruppe ist so ein nebulöser Begriff, ne? Aber das sind Menschen, wo da kein einziger Teil der Bibel vorhanden ist. Und ja, die mögen vielleicht noch eine zweite Sprache beherrschen, um zu handeln auf dem Markt oder noch ein bisschen Englisch durchs Internet und solche Sachen. Aber das reicht nicht, um dann das Wort Gottes oder überhaupt die Botschaft darzubringen. Deswegen redet man heute noch von der Zahl so knapp 1800 Sprachen, wo eine Übersetzung benötigt wird. So, nochmal das nächste Bild, einfach auch noch ein paar Zahlen zu gucken, wo sind dann diese Sprachen? Es sind sehr viele noch in Afrika, über 700. Und wenn man diese Zahlen der Sprachgruppen im Menschen übersetzt, das sind über 1,5 Billionen, will ich sagen. Nee, Milliarden. Milliarden heißt es auf Deutsch. Ne? Das ist, über 1,5 Milliarden, die eben nicht die ganze Bibel in ihrer Sprache haben. Und diese Zahl hier, 1778 Sprachgruppen, das sind ungefähr 165 Millionen Leute, Menschen, die eben kein Wort in ihrer Sprache haben. In Äthiopien, Äthiopien hat so um die 86 Sprachen im Land. Ich sage immer so um die, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist je nachdem, welche Statistik, ob man dieses Dialekt doch als eigenständige Sprache bewertet oder nicht. Davon haben 10 die ganze Bibel und 24 das Neue Testament. Da waren wir auch letztes Jahr. Eine Bibel eben in der Sidame-Sprache wurde fertiggestellt, Neues Testament wurde fertiggestellt und die Arbeit läuft noch weiter in knapp 30 weiteren Sprachen. Aber da ist noch viel zu tun und deswegen bleiben wir erstmal nur 6 Wochen hier. Ja, aber was Marit auch gesagt hat, so eben für uns, wir haben uns getragen gefühlt, wir haben auch gemerkt, ja, Gott war bei uns und wir müssten dicht bei Jesus bleiben, um da im Fremden, was wir heute jetzt schon zu Hause nennen, aber ich glaube, unsere Kinder würden auch bestätigen, das ist immer noch sehr fremd teilweise, bestehen zu bleiben. Wir werden häufig Missionare genannt. Das sieht heutzutage anders aus, als wie viele von uns das vorstellen. Das ist eben neben den Einheimischen, neben den Äthiopiern da mit zusammenzuarbeiten, zu gucken, was wollt ihr in der Gemeinde, wie braucht ihr die Übersetzung, wie können wir da unterstützen. Wir haben letzte Woche in England da von einer Kirche gehört, die haben an der Tür, wie man rausgeht, ein Schild, da steht so ungefähr, aufgepasst, ab hier betreten Sie das Missionsfeld. Und so ist das auch. Ne? Gott beruft jeden von uns mal nach Afrika, vielleicht nach Kanada, vielleicht woanders hin. Aber vielleicht auch in Bergedorf, an meiner Arbeitsstelle, da wo ich jetzt bin, bin ich richtig. Und da ist es, wo wir gemerkt haben, dass der Schritt von vom Arbeit bei Airbus, Leben in Hamburg zu Arbeit bei Wycliffe und Leben in Addis Abeba. Das ist so gesehen ein großer Schritt, aber das sind einfach viele kleine Schritte und viel Kleines hören. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen, einfach immer wieder Gott zu fragen und Gott zu sagen, ich bin bereit, wo willst du mich haben? Bin ich hier richtig an Ort und Stelle? Und auch da wirklich hinzuhorchen. Häufig redet Gott durch ganz kleine Sachen. Sich bestätigen zu lassen, zu sagen, ja, hier ist es richtig, hier wo ich bin. Aber auch sich ein bisschen herausfordern zu lassen, zu sagen, na, vielleicht doch einen Schritt in die Richtung oder einen Schritt in die Richtung. Aber durch alle Herausforderungen, durch alle Spinnen, Motten und Ähnliches, können wir nur sagen eben, dass es geht uns gut, wir freuen uns wieder hier zu sein und freuen uns weiter den Gottesdienst mit euch zu feiern. Ich würde gern zum Schluss beten. Wir danken dir und wir preisen dich. Preisen dich, dass du uns jeden in deinem Ebenbild und doch so einzigartig gemacht hast. Du rufst jeden von uns, dir nachzufolgen und das wortwörtlich, denn du führst. Ich danke dir, Herr, dass wir auch mit an dein Königreich bauen dürfen, da wo du uns hinstellst, im Bergedorf, in Äthiopien, wo auch immer. Ich danke dir, wie du uns ausgestattet hast und dass du uns keine Bürde auflegst, die uns zu schwer ist. Aber du stattest uns weiter aus, wenn wir Schritte gehen mit dir. Du gibst uns das, was wir brauchen. Und Herr, ich bitte dich jetzt um deinen Segen heute. Danke, Jesus, dass du so viel für uns getan hast. Heiliger Geist, begleite uns, lenke unsere Schritte in der Gewissheit, dass du es gut mit uns meinst. Wir preisen deinen Namen. Amen. Dankeschön.